herzlich willkommen zu Demokratie und Vielfalt, alle inklusive, der Kita-Podcast. Ich bin Katrin Rönecke und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute sprechen wir über ein etwas schwierigeres Thema, eins, das die gesamte Gesellschaft betrifft und in vielen Bereichen, glaube ich, mehr und mehr zu einem Problem wird. Wir sprechen heute über Rechtsextremismus. Wir zeichnen diese Sendung auf, nachdem in den beiden Bundesländern Sachsen und Thüringen eine Partei große Erfolge erzielen konnte, die nach Einschätzung des Verfassungsschutzes als gesichert rechtsextrem in diesen beiden Bundesländern geht, ein paar anderen auch noch. Aber das schreckt offenbar viele Menschen gar nicht ab. Es scheint eher ein bisschen im Gegenteil. Und was eine Gesellschaft als Ganze betrifft, das macht natürlich auch für Kitas und Kindertagespflege nicht halt. Das wäre ja naiv zu denken, dass quasi hinter den Türen ein komplett rechtsextremismusfreier Schutzraum liegen würde. Natürlich ist das nicht so. Das heißt, wir haben dieses Thema auch in Kitas. Da arbeiten Menschen, da schicken Menschen ihre Kinder hin und die haben sehr unterschiedliche Einstellungen. Manchmal eben auch rechts. Und darüber wollen wir heute sprechen. Wie kann man damit umgehen? Und mein Gast heute ist Eva Brausner. Hallo, Frau Brausner.
Hallo.
Sie sind Diplom-Sozialarbeiterin, Fortbildnerin und Supervisorin und leiten seit 2008 schon das Projekt Eltern stärken, Beratung, Fortbildung und Vernetzung zum Thema Familie und Rechtsextremismus, was auch durch die Berliner Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung gefördert wird. Sie sind also die perfekte Person für dieses Gespräch, weil Sie genau an dieser Problematik schon seit 2008 arbeiten. Wenn das gefördert wird durch den Senat, das heißt ja, das Problem ist in Teilen auch dann schon erkannt und man versucht, sich dem zu widmen, richtig?
Ja, das Problem ist erkannt. Das erkannte der Senat damals vor eben 2008 auch daran, dass es eine Selbsthilfegruppe Eltern gegen Rechts gegeben hat, die alles Mögliche taten im Rahmen der Selbsthilfegruppe mit meiner Moderation, ihr jugendliches Kind wieder aus der extrem rechten Szene zu holen. Da entschied sich der Senat zum ersten Mal, das Projekt zu unterstützen, weil er das spannend fand, dass sich Eltern selber organisieren und die Familie versucht, alles um das Kind da wieder rauszuholen.
Wie groß ist denn das Problem tatsächlich in Kitas? Haben Sie da irgendwelche Zahlen oder Erfahrungswerte, die Sie uns geben können?
In den Kitas treten ja auch Eltern auf, die Teil des Problems sind. Mhm. Also wir haben damals schon ganz klar auch gesehen oder auch den Bedarf von Fachkräften mitgeteilt bekommen, dass dort Eltern auftauchen, die Vorurteile äußern, Sprüche klopfen oder diskriminierende Meinungen an ihre Kinder weitergeben. Und Fachkräfte trieb das um. Die fragten sich natürlich, muss ich die Menschen so nehmen, wie sie sind oder muss ich mich dazu positionieren.
Da kommen wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen, was dann zu tun ist. Vielleicht fangen wir aber mal mit einer Begriffsdefinition an, weil das ja auch ein oft gebrachtes Argument ist aus dieser Szene. Ja, für Sie ist ja alles ein Nazi. Was ist denn tatsächlich Rechtsextremismus? Was kennzeichnet ihn? Was sind da für Überzeugungen, die besonders zentral sind?
Also ganz besonders zentral ist natürlich die Vorstellung davon, dass Menschen nicht gleich sind oder nicht gleichwertig sind. Also der Rechtsextremismus geht von einer Ungleichwertigkeit von Menschen oder von Gruppen von Menschen aus und betont natürlich gleichzeitig, dass eine bestimmte Gruppe, nämlich die der weißen Deutschen, sage ich mal so in ihrem Sinne deutsch, ja höherwertig sind und andere Menschen, die nicht in diese Gruppe gehören, minderwertig sind und dementsprechend auch weniger Rechte bekommen oder denen werden weniger Rechte zugestanden. Und diese Ideologie geht ja weiter, die geht dahingehend weiter, dass ein System errichtet werden soll, in dem nur eine ausgewählte Gruppe, nämlich die ich schon gerade benannt hatte, Rechte bekommt. Alle anderen Personen, die nicht in das in diese Normalitätsvorstellung dieser, ich sag jetzt auch mal Volksgemeinschaft gehören, sind im Grunde genommen damit auch der Gewalt, der Willkür, der Entrechtung ausgesetzt und haben keinen Schutz mehr durch den Staat, sondern gelten als Feinde.
Wir machen hier einen Podcast, der heißt Demokratie und Vielfalt, alle inklusive. Und wir haben auch immer mal wieder über die UN-Kinderrechtskonvention gesprochen. Und ich kann mir vorstellen, dass genau das, was Sie gerade geschildert haben, Ausgrenzung von bestimmten Gruppen, die ihnen keine Rechte geben, sie eben nicht so behandeln wie die anderen auch, dass sich das mit diesen Grundsätzen überhaupt nicht verträgt, oder?
Ja, das, was ich, also Demokratie oder demokratische Grundsätze einer Einrichtung und eine extrem rechte Ideologie, die widersprechen sich fundamental. Und es ist gut, dass Sie die Kinderrechte jetzt hier nochmal stark machen oder einbringen. Da wird ja ganz deutlich gemacht, dass Kinder letztendlich ihr Recht auf Bildung überall haben. Egal, wo sie sich aufhalten, haben Kinder ein Recht auf Bildung. Und es muss alles getan werden, damit auch Kinder diese Bildung genießen können. Das heißt, wenn Kinder erleben, dass sie aus irgendeinem Grund, also nicht aus irgendeinem Grund, sondern aus dem Grund, weil irgendein Merkmal abgewertet wird, also Kinder erleben durchaus, dass sie nicht zugehörig sind, weil sie arm sind zum Beispiel oder weil sie schwarz sind oder eine braune Haut haben. Und das sind Dinge, die Kinder eben erleben, also gesellschaftliche Bewertungen, die eben auch in der Kita eine Rolle spielen, also auch von Gleichaltrigen weitergegeben werden. Also Kinder werden damit konfrontiert. Ich spiele nicht mit dir, weil du bist schwarz oder du bist ein Mädchen und Mädchen sind dumm. All diese Kategorien tauchen natürlich auch in der Einrichtung auf. Und wie Kinderwelten das immer schon auch sehr präzise immer schon auch dargestellt hat, Kinder wissen ihre Ausschlüsse mit dem Verweis auf persönliche Merkmale gut zu untermauern und damit auch Ausschlüsse durchzusetzen wirkungsvoll.
Das heißt, die Kinder tragen dann oft auch schon mal solche Einstellungen mit in die Kitas. Übrigens, wer dazu noch ein bisschen sich mehr informieren möchte, wir hatten sowohl zu Rassismus als auch zu Klassismus bereits Folgen aufgenommen. Also die finden sich auch hier in diesem Podcast-Feed. Kommen wir zurück zu den rechtsextremen Einstellungen. Vielleicht fangen wir trotzdem mal in der Kita selbst an und gucken dann weiter zu den Eltern und auch nochmal zu den Kindern. Weil das stelle ich mir so ein bisschen als den Worst Case vor, ehrlich gesagt, dass ich feststelle, oha, in der Kita meines Kindes scheint es eine irgendwie Fachkraft zu geben, die rechtsextreme Einstellungen hat. Was kann ich dann eigentlich tun?
Als Fachkraft oder auch als Leiterin, Leiter, habe ich natürlich die Aufgabe, da genau hinzugucken. Also auch, wenn Bemerkungen nur mal so nebenbei fallen oder auch offensiv geäußert werden, je nachdem, Fachkräfte sind da ja auch unterschiedlich, dann muss ich absolut hellhörig werden. Weil in dem Moment, wo eine extrem rechte Äußerung fällt, also zum Beispiel die Äußerung, ich werde hier kündigen, wenn hier demnächst geflüchtete Kinder in die Einrichtung kommen, dann ist das... diese Aussage im Widerspruch zu den Grundsätzen und zu dem Anspruch einer Einrichtung, Kinder gleichberechtigt zu behandeln, ihnen allen, wie ich das am Anfang auch gesagt habe, Bildungschancen zu eröffnen und sie in die Kita natürlich zu inkludieren. Also einfach als Kinder eine offene Tür für alle Kinder zu haben. Und wenn ich merke, dass es Unterschiede gemacht werden, dass hier definiert wird, dass nur ganz bestimmte Kinder ihrem Weltbild entsprechend möglicherweise, das muss man natürlich jetzt auch alles rausfinden und verdichten, was ist an der Äußerung dran? Ne, was ist das jetzt, eine rassistische Äußerung oder steckt hinter dieser rassistischen Äußerung ein geschlossenes Weltbild? Mhm. Also ist Teil einer Ideologie. Das ist wichtig, das rauszufinden, weil das ist eben auch falsch, sie dann sofort zu bezichtigen, ein Nazi zu sein oder extrem rechts zu sein. Ja. Das muss wirklich gut auch analysiert werden und geguckt werden. Aber die Äußerung ist Anlass genug zu sagen, boah, hier werden Rechte von Kindern in Frage gestellt. Hier werden Kinder abgewertet, weil sie geflüchtet sind.
Mhm. Das heißt, ich sollte das irgendwie thematisieren. Welche Eskalationsebenen oder an wen wende ich mich dann, wenn ich das bemerkt habe? Also ja, gibt es irgendwelche Gesetze? Gibt es irgendwelche Regeln? Was passiert dann, wenn ein solcher Verdacht jetzt erstmal nur im Raum steht?
Es gibt Einrichtungen, die sind darauf vorbereitet. Und die reagieren an der Stelle, behaupte ich, durchaus souverän und haben sich mit Ideologien in dieser Richtung oder mit Menschenverachtung bereits auseinandergesetzt und haben, sag ich mal, Handlungsfähigkeit schon mal entwickelt oder auch erprobt. Also die Tatsache, dass Eltern nicht auffallen oder Eltern auch so eine ganze Weile so agieren können, wie sie es möchten, oder auch Fachkräfte, so, das ist so im Grunde genommen auch, oder Fachkräften auch erlaubt wird, bestimmte abfällige oder entwürdigende Bemerkungen zu machen, drückt aus, dass sich eine Institution mit diesem Rassismus oder mit Diskriminierungen, also der Ungleichbehandlung auch von Menschen, nicht genügend auseinandergesetzt hat.
Mhm.
Wenn es den Verdacht gibt, klar, dann sollte sich das Team dazu verständigen, sollte Leitung auf jeden Fall diesen Satz aufgreifen und mit der Person ein Gespräch führen und sie sehr klar auch damit konfrontieren, dass das den Zielen, den Kernorientierungen der Einrichtung widerspricht. Ich finde es trotzdem auch wichtig, ihr eine Möglichkeit zu geben, sich dazu zu verhalten. Sagt sie den Satz, weil sie selber komplett überfordert ist mit allem? Braucht sie eine Unterstützung? Was ist der Hintergrund dieses Satzes?
Hm.
Und wichtig ist hier auch Frauen, Fachkräfte nicht zu unterschätzen. Also schnell ist man ja dann auch dabei, eine Person auch so möglichst wieder freizusprechen, weil der Konflikt ist natürlich jetzt auch nicht ganz ohne und auch immer mit Stress und Anstrengung verbunden. Es braucht auch das Wissen über eine Szene, wo Frauen, Fachkräfte sehr überzeugte Positionen, auch extrem rechte Positionen vertreten und aber versuchen, den Eindruck zu erwecken, dass sie ja eigentlich auch erstmal eine engagierte Pädagogin ist und die sich freundlich und höflich und nett auch gegenüber den Kindern auch verhält. Und der Verdacht, dass das eine durchaus, dass gar kein Widerspruch ist, zu einer extrem rechten Haltung ist, also beides gleichzeitig tatsächlich auftritt, ne? Nett, höflich, angepasst, freundlich, nichts anbrennen lassen. Ja, und das ist wichtig, da auch Frauen nicht zu unterschätzen.
Ein Beispiel, was ich gerade in der Vorbereitung zur Sendung gelesen habe, hat mich auch ein bisschen erschreckt. Eine Tagesmutter in Mecklenburg-Vorpommern, die ihre Pflegeerlaubnis vom Landkreis entzogen bekommen hat, weil ihr Mann bei der NPD Mitglied ist und sie selbst auch Kontakte in die rechtsextreme Szene hat. Also das konnte man ihr alles nachweisen. Dann hat die Frau dagegen geklagt und bekam tatsächlich Recht, weil im Kindertagesförderungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern gar nicht steht oder da drin steht, dass der Grundrechtsbezug nur für Träger von Kindertageseinrichtungen verpflichtend sei und eben nicht für eine Tagesmutter wie sie. Ja, ich habe den Kopf geschüttelt, weil ich denke, gelten nicht also für alle die gleichen Regeln?
Ja, so ging es mir auch. Ich habe auch den Kopf geschüttelt. Ich habe gedacht, boah, da hat der Richter aber zielsicher eine Gesetzeslücke aufgedeckt, auf die ich jetzt persönlich auch nicht unbedingt gekommen wäre, zumal da auch in diesem Kinderförderungsgesetz ja auch durchaus steht oder in diesen Landes- und in diesen Grundlagen vom Land MECPOM, dass alle KindertagesbetreuerInnen sich auf der Grundlage des Grundgesetzes befinden. Das steht ja da durchaus drin, eine Ausschließungsklausel, ne? Also im Sinne von, wenn wir feststellen, dass ihr das nicht vertretet, dann haben wir auch Möglichkeiten, den Vertrag wieder zu lösen. Aber dann gibt es einen anderen Passus, wo auf einmal der Begriff Kindertagespflege nicht mehr drinsteht, sondern auf einmal in der Praxis nur noch Kita-Personen diesen Grundgesetzbezug haben. Und ich verstehe es nicht, vielleicht hätte eine andere Person, eine andere Richterin das anders entschieden. Es gibt genug Grundlagen, die auch wirklich eine gesetzliche, rechtliche Rahmung auch darstellen, die ganz zweifellos einen Grundrechtsbezug auch erwarten, selbstverständlich erwarten.
Ja, Sie hatten gerade schon so ein bisschen angedeutet, wenn eine Einrichtung feststellt oder ist eine Person, die hat problematische Aussagen getätigt. Das, was ich rausgehört habe, ist, das ist eigentlich schon zu spät. Gibt es präventive Maßnahmen, die man ergreifen kann, sowas wie rassismussensible Workshops oder ja, wo man einfach nochmal konkret herausarbeitet, was bedeutet zum Beispiel das Grundgesetz eigentlich für unsere Arbeit hier?
Ja, da sprechen Sie jetzt auch ein Stück weit davon, schon auch präventiv das Thema anzugehen. Mhm. Also sich bevor, das kann man jetzt letztendlich nie ganz ausschließen, aber bevor es zur Krise oder zu so einem Konflikt kommt, tatsächlich schon ganz gut vorbereitet zu sein und sich auch so der gemeinsamen Werte und Haltungen auch zu vergewissern. Das heißt, ich würde hier sehr empfehlen, sowas wie einen Leitbildprozess zu machen, also so einen Kompass zu erstellen, erstmal auch eine grobe Richtung für sich zu verorten. Wo wollen wir als Team eigentlich hin? müssen wir tatsächlich mit dem, was wir bisher anzubieten haben, sind wir da noch auf dem aktuellen Stand? Oder haben sich Gesellschaft so weit verändert, dass wir uns auch daran orientieren müssen, dass sich Bedarfe von Eltern, von Kindern auch verändert haben? Das finde ich ganz wichtig, dass ein Team sich selber nochmal darüber im Klaren wird. Arbeiten wir tatsächlich auf der Basis der Kinderrechte? Arbeiten wir auf der Basis, dass gerade auch die Unterschiedlichkeit von Kindern, mit der wir es in dieser Gesellschaft zu tun haben, auch wirklich eine Rolle spielt in der Einrichtung? Oder spiegelt die Einrichtung tatsächlich eher auch eine homogene Gruppe von weißen Kindern wider? Oder nur mit bestimmten Merkmalen auch sind diese enthalten? Sondern bilde ich mit meiner Einrichtung tatsächlich die Pluralität unterschiedlicher Kinder ab und weiß darum, dass Kinder mit unterschiedlichen Merkmalen auch unterschiedliche Erfahrungen von Ausgrenzung oder auch Abwertung in dieser Gesellschaft erfahren. Und genau das tritt natürlich dann auch in der Einrichtung auf, in der Kita. Bin ich darauf vorbereitet, dass ich weiß, dass Kinder in ihrer Identität einfach auch verletzlich sind, sehr verletzlich sind. Vor allen Dingen, wenn es um unveränderbare Merkmale gibt, die, das ist ja auch die Definition von Diskriminierung, angegriffen werden können und Schaden nehmen bei den Kindern.
Ja, das heißt, das wäre eigentlich was, was man wahrscheinlich regelmäßig machen müsste, ne? Also vielleicht alle paar Jahre, vielleicht immer, wenn jemand Neues ins Team dazu kommt, um zu gucken, so machen wir das hier bei uns oder wir passen das mal wieder an. Wir gucken, ob das eigentlich noch dem entspricht, was wir, ja, was wir an Gesellschaft vorfinden aktuell.
Genau. Und dafür ist ein Leitbild gut. Mhm. Gerade auch für neue Mitarbeitende, die dann sofort auch den Kompass erfahren oder auch bei dem, ne, wenn sie schon auch gerade von, Sie hatten gerade schon das Stichwort gebracht, auch Prävention. So ein Leitbild kann mit dem Arbeitsvertrag unterschrieben werden. Ne? Also im Arbeitsvertrag steht, wir, ne, unsere Arbeit basiert auf dem und dem Leitbild. Ne? Wir wollen Vielfalt, wir wollen respektvoll mit Unterschieden umgehen und wir greifen ein, wenn wir erleben, dass Kinder, Eltern diskriminiert werden hier. Also hier bieten wir einen sicheren Ort und Schutz für Kinder, um ihnen einen Raum zu ermöglichen, in dem sie ihre gesamte Energie nicht darin verschwenden müssen, sich immer wieder abzugrenzen, sich immer wieder auch, ne, ja, auch wie auch immer, verteidigen zu müssen, während Kinder, die keine Diskriminierungserfahrung machen oder weniger, ihre Energie nutzen, um zu lernen, um weiterzukommen. Also Diskriminierung stellt wirklich eine Bildungsbarriere dar und kann Folgen haben auch für die weitere, ja, Biografie von Kindern.
Ja, das heißt aber, dieses Gespräch oder diese Sensibilität dafür gehört schon in jedes Vorstellungsgespräch, das ich als vielleicht Kita-Leitung habe mit Menschen, die hier arbeiten wollen. Sie meinten gerade schon, dann lege ich das Leitbild am besten auch mit hin und lasse es unterschreiben. Wie kann ich denn als Kita-Leitung zum Beispiel auch jemanden erkennen, der vielleicht eine rechtsextreme Gesinnung hat? Also kann ich irgendwelche Fragen stellen, um, ich nenne es mal, Red Flags ein bisschen zu herauszufordern, um zu merken, so, ah, okay, auf diese Frage antwortet die Person jetzt nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Haben Sie da ein paar Tipps?
Oder floskelhaft. Also es ist nicht garantiert, dass eine Person deswegen nicht genommen wird. Also es gibt natürlich da auch eine Verhaltensklugheit auch von extrem rechten Kindertage oder Personen, die Kindertagespflegepersonen werden wollen oder die in der Kita arbeiten möchten. Das kann durchaus beginnen mit einem ganz klaren Bekenntnis. Na klar, stehe ich hier auch mit Ihnen auf dem demokratischen Boden. Ich bin auch für Vielfalt, pipapo. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass das schon am Anfang erkannt wird. Und diese Klausel tatsächlich in der Lage ist zu verhindern, jemanden daran zu hindern, in diesen Beruf einzutreten. Da haben wir natürlich auch ein Problem. Darauf sind natürlich auch Personen, auch des organisierten Spektrums, wie auch immer, vorbereitet, dass sie da jetzt erstmal ja vorsichtig agieren, weil sie natürlich darum wissen, dass ihre Position innerhalb der Einrichtung nicht absolut inakzeptabel ist. Aber es trotzdem, ich würde es versuchen. Ich würde Personen wirklich auch mit ganz konkreten Situationen, mit Dilemmasituationen konfrontieren und so fragen, wie würden Sie denn handeln, wenn Sie merken, da wird ein Kind vorgeführt, da wird ein Kind herabgewürdigt, weil es eine Behinderung hat. Wie würden Sie da mit umgehen? Das kann man schon auch durchaus erfragen. Vielleicht kann ich auch vereinbaren, wenn es weiterhin, auch gerade was Kindertagespflege betrifft, wenn es tatsächlich Zweifel gibt an der pädagogischen Haltung, dass sich ein Jugendamt, dass sich die FachberaterInnen vorbehält, dort auch immer mal wieder auch zu überprüfen und die Pflegeerlaubnis, die ja für 5 Jahre ausgestellt wird, auf den Kindertagespflegebereich bezogen, auch tatsächlich wieder aufzulösen, wenn es ernsthafte Zweifel oder Anhaltspunkte gibt, dass Kinder unterschiedlich behandelt werden oder Kinder benachteiligt werden durch die PädagogInnen.
Das heißt, da hätte man tatsächlich mit dem Jugendamt auch nochmal eine Möglichkeit, sich Beistand zu holen in so einer Situation.
Ja, also auch gerade was Fachberatung betrifft. FachberaterInnen sind ja quasi die Personen, die die Kindertagespflege betreuen, die also auch die Ansprechpersonen sind, die aber auch eine ganz wichtige Rolle spielen in Bezug auf die Frage der Wertehaltung und auch der Konzeption. Die können schon auch gut gucken oder können beurteilen, ob die Qualität, ob der Standard erfüllt wird.
Mhm. Haben die auch eine Handhabe, wenn er nicht erfüllt wird?
Ja, die können auch darüber mitentscheiden, ob die Pflegeerlaubnis, ob die irgendwann doch wieder entzogen werden muss oder noch besser, erst gar nicht erteilt wird.
Mhm.
Und bevor eine Pflegeerlaubnis erteilt wird, gibt es auch verschiedene Schritte, die auch gegangen werden können, um das kinderrechtsbasierte Profil auch deutlich zu machen oder auch die Anforderungen von vornherein auch transparent zu machen. Da gibt es zum Beispiel Infoabende für Kindertagespflegepersonen oder angehende Personen, die also gerne eine Kindertagespflegestation oder eröffnen möchten. Gibt es Infoabende, wo über diese Werte oder über diese Anforderungen schon deutlich gesprochen wird. Dann gibt es Erstgespräche, Beratungsgespräche mit der FachberaterIn, wo auch ganz bestimmte Dinge abgeklopft werden können, um dann herauszufinden, ob die Person geeignet ist. Ja, und dann gibt es die Möglichkeit, Hausbesuche zu machen, also auch immer mal wieder zu überprüfen, ist die Einrichtung so aufgestellt, dass sie unterschiedlich, also dass die Lernumgebung auch so ausgerichtet ist, dass sich alle Kinder in dieser Lernumgebung wiederfinden, dass es unterschiedliches Spielzeug gibt, unterschiedliche Puppen, unterschiedliche Merkmale abgebildet werden. Gibt es Kinderbücher, die auch ein Stück weit, nicht nur ein Stück weit, sondern die vorurteilsbewusst sind, die also nicht unbedingt Geschlechterklischees wiedergeben, wo es eben Mädchen, Junge gibt, sondern was ist denn mit Kindern, die sich gar nicht einem Geschlecht zuordnen wollen? Finden die sich in den Büchern auch wieder? Was ist mit dem Jungen im Rock?
Hm.
Ist der präsent? Oder wird das Kind in die Rolle wieder gebracht, sich erklären zu müssen oder auch belächelt zu werden, beschämt zu werden? Was auch immer, was Kinder erleben, wenn die Standards, wenn diese Normalität von Vielfalt fernab von Geschlechterklischees nicht schon dort abgebildet wird und Kinder widerspiegeln.
Ja, das heißt, ich nehme gerade mit und bin ein bisschen beruhigt. Es gibt eigentlich viele Möglichkeiten, wenn jetzt eine Fachkraft in einer Kita oder mehrere schlimmstenfalls oder eine ganze Kita sich schwierig verhält, dann kann man sich Hilfe holen. Dann gibt es da Kontrollmechanismen, zum Beispiel über die Jugendämter und über die Fachberatungen.
Ja.
Schwieriger kann ich mir vorstellen, wir haben es ganz eingangs schon gesagt, ist es wahrscheinlich mit den Eltern. Die zu kontrollieren, ist natürlich gar nicht die Aufgabe des Staates, jetzt sage ich mal. Die haben natürlich viel mehr Freiheiten. Was machen wir denn mit denen? Also Eltern, die eine rechtsextreme Gesinnung mit in die Kita kommen. Und bevor wir zum Umgang damit kommen, wie erkenne ich die überhaupt? Also ist das dann auch bestimmte Äußerungen, bestimmte Kleidung vielleicht? Also gibt ja dieses Klischee von, wie Rechtsextreme aussehen. Stimmt es überhaupt noch oder überrascht einen das dann auch oft?
Genau, also Eltern aus dieser Szene sind sehr unterschiedlich. Es gibt organisierte Eltern, die auch tatsächlich ihren Nachwuchs entsprechend dieser Ideologie auch systematisch erziehen. Ne, also Stichwort völkische SiedlerInnen in Lüneburg, in Meck-Pomm und anderen Bundesländern. Da werden Immobilien, Bauernhöfe aufgekauft, wird sich zusammengetan, um Land zu besetzen und auch sich gegenseitig zu vernetzen darin, um eine Erziehung in dem völkischen Sinne gemeinsam zu organisieren und auch entsprechend Einfluss zu nehmen auf das Gemeinwesen. Also da haben wir es mit dem organisierten Teil zu tun, der sich vielleicht auch in der Heimat, also der ehemaligen NPD oder auch im Dritten Weg wiederfindet. Auch da fallen Eltern auf, die ihren Nachwuchs entsprechend auch in diesen Jugendorganisationen auch wiederfinden oder auch genau entsprechend erziehen. Dann gibt es Eltern, die würde ich eher so als MitläuferInnen bezeichnen, die bewegen sich so ein Stück weit so in ihren rechten Kreisen oder in ihrer Bubble, konsumieren passiv irgendwelche Angebote von Rechten in den sozialen Medien, sind aber selber nicht aktiv. Und das ist wichtig zu gucken, klar. Und dann gibt es Eltern, die eben mit diskriminierenden Äußerungen auffallen, die aber mit einer extrem rechten Haltung erstmal so nicht unbedingt viel zu tun haben, sondern erstmal also auf jeden Fall auch die AfD nicht wählen würden, aber durchaus ja vielleicht auch rassistische Meinungen äußern innerhalb der Einrichtung. Und das gilt es genau sich anzugucken, damit ich weiß, wie viel Spielräume ich habe mit den Eltern. Mhm. Das ist ein Unterschied, ob ich mit einer Person aus dem organisierten Spektrum spreche oder ob ich mit Eltern spreche, die zwar Teile oder Fragmente einer Ideologie auch vertreten, aber tatsächlich noch vielleicht auch gewinnbar sind oder noch mit Argumenten zu überzeugen sind oder gar nicht alles darauf ansetzen, da ihr Programm durchzuziehen. Hm. Und eher bereit sind, vielleicht zurückzurudern und einzulenken und auch vielleicht den Konflikt gar nicht unbedingt haben wollen, weil sie auch wollen, dass ihr Kind unbeschadet durch die Einrichtung geht.
Ja, und nicht als Außenseiter zum Beispiel.
Richtig.
Ja, das wollen ja eigentlich fast alle Eltern. Mhm. Ja, tatsächlich. Das heißt, es ist schon eine große Analysefähigkeit notwendig zu erkennen, okay, mit was für Person habe ich es jetzt hier zu tun, um zu sehen, was mache ich dann? Was mache ich denn dann? Also angenommen, es ist jemand aus diesem organisierten Bereich und das sind jetzt Eltern in meiner Einrichtung. Ich bin Leitung, ich bin Fachkraft. Ich bemerke das. Wie reagiere ich da angemessen drauf?
Manchmal ploppt das Thema ja auch dadurch auf, dass Kinder in ihrem Spielverhalten Auffälligkeiten zeigen. Ja. Und darin auch schon deutlich wird, was die Eltern von ihren Kindern erwarten.
Ne? Haben Sie da ein Beispiel, ein konkretes?
Ja, sie erwarten zum Beispiel, dass ihr Kind nicht mit Kindern mit Einwanderungsgeschichte spielen soll.
Ja.
Das sind so Geschichten. Oder sie sollen nicht auf das Foto, gleichzeitig auf das Foto von bestimmten Kindern. Also da gibt es durchaus, also wenn es so weit geht, dass Eltern von ihren Kindern erwarten oder ihnen verbieten, mit bestimmten Kindern nicht mehr spielen zu dürfen, ist natürlich das Gespräch mit den Eltern absolut wichtig oder angesagt. Mhm. Weil die Eltern, die übertreten natürlich jetzt hier auch ganz klar Kinderrechte, was natürlich auch gemessen an dem, was sie denken, gemäß ihrer Weltanschauung natürlich sehr, sehr logisch ist. Aber absolut nicht zu akzeptieren ist, wenn sie ihr Kind in der Freiheit einschränken, nicht mit allen Kindern spielen zu dürfen und ihm sozusagen auch ein Misstrauen beibringen. Also warum soll ich nicht mit Rami spielen? Mit dem kann man doch ganz toll spielen. Also warum ist jetzt, was ist an Rami denn so komisch, dass ich nicht mit dem spielen soll? Kinder geraten da auch in so eine Unsicherheit, weil sie das nicht wirklich verstehen. Und da eine Grenze zu ziehen, Einhalt zu gebieten und zu sagen, nein, solange ihr Kind hier in der Einrichtung ist, muss es die Möglichkeit haben, sich hier auch frei entwickeln zu können, frei entscheiden zu können. Und wenn wir es hier einschränken, dann nimmt es Schaden. Also hier ist der Versuch möglicherweise auch, zumindest sollte man es versuchen, die Eltern auch ein Stück weit für die Not des Kindes zu sensibilisieren, wenn es überhaupt möglich ist.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das ganz schön einen großen inneren Konflikt auch in so einem Kind auslösen kann. Zu Hause gelten diese Regeln oder wird das gesagt? Und alle Kinder lieben ja erstmal ihre Eltern und nehmen das sehr ernst, was die Eltern sagen. Und in meiner Kita wird was ganz anderes gesagt und gelebt und das passt überhaupt nicht zusammen. Also da clashen die Werte einfach miteinander. Wie kann man das gut balancieren als Kita?
Es ist ganz normal, dass Kinder wissen, dass die Regeln in der Familie sich von den Regeln der Einrichtung unterscheiden. Mhm. Das ist auch klar. Es braucht auch andere Regeln, weil es ein anderes Setting ist.
Ja.
Da können Kinder auch ganz gut switchen und wissen, dass sie Dinge hier dürfen, die sie aber woanders nicht dürfen. Aber das verstehen sie. Das können sie, glaube ich, ganz gut handeln. Wenn aber Kinder massiv unter Druck gesetzt werden, also wenn Angst erzeugt wird, wenn gedroht wird, wenn du nochmal mit dem spielst oder was auch immer, was da passiert, dann nähern wir uns nicht nur dem Bereich, dass Kinderrechte hier nicht eingehalten werden, sondern wir nähern uns auch dem Bereich der Kindeswohlgefährdung insofern, als dass Kinder Angst bekommen. Angst hat einen Krankheitswert, also kommt tatsächlich in den Bereich der Kindeswohlgefährdung. Und im Übrigen ist eine autoritäre, auf Drill und Indoktrination basierende Erziehung nicht mehr erlaubt, weil es im ganz klaren Widerspruch steht zu Entwicklungsbedürfen, zu den Bedürfnissen und nicht nur Bedürfnissen, zu dem Recht der Kinder auf eine eigene Meinung, auf eine Würde, auf Entfaltung, auf ich inszeniere mich jetzt hier ganz anders als das, was ich jetzt hier von Erwachsenen vorgelebt bekomme. Ich möchte ganz viel unterschiedliche Dinge ausprobieren, möchte mit meinem sozialen Geschlecht auch variieren, da anders mich definieren, zumindest im Moment, kann ja auch wieder sich verändern. Also diese Entfaltungsfreude und auch Bedürfnisse von Kindern nicht einzuschränken, ist das Gebot aller mit der Erziehung von Kindern involvierten Personengruppen. Also auch Eltern, auch wenn das jetzt vielleicht in der extrem rechten Ideologie absolut verpönt ist, haben zunächst mal auch die Verpflichtung, sich in ihrer Erziehung am Kindeswohl oder an den Kinderrechten zu orientieren.
Heißt das, weil ich das gerade so ein bisschen rausgehört habe, wenn ich das bemerke, also kann mir vorstellen, dass wirklich Eltern, haben Sie gerade auch geschildert, sehr viel Druck ausüben, sehr viel Stress verursachen und es immer mal wieder in so eine Eskalationsrichtung geht. Heißt das, dass ich mir dann auch wirklich Hilfe holen kann und sagen kann, so, das überschreitet jetzt hier eine Grenze und da holen wir jetzt Person X aus dem Jugendamt vielleicht? Oder wen hole ich dann dazu?
Ja, für die Kindertagespflege ist das Jugendamt auf jeden Fall da die nächste Adresse. Weil es gibt jetzt ja keine in dem Sinne Leitung, sondern sind ja selbstständig organisierte Tagespflegestellen. Wenn ich als Fachkraft das merke, dann ist erstmal auch die Leitung gefragt. Die ist ganz wichtig. Die Rolle der Leitung ist hier entscheidend, weil diese Leitung kann sehr klar auch sagen, dass bestimmte Dinge hier nicht gehen. Das können natürlich das ganze Team, kann das letztendlich auch tun. Aber Leitung hat hier auch eine besondere Rolle, das zu unterstützen und auch die Mitarbeitenden auch zu schützen.
Ja.
Und nicht nur die Leitung, sondern auch der Träger. Also wenn tatsächlich, das ist immer auch wieder das Problem, was aufploppt, was passiert, wenn Eltern, wenn ich hier so klar auftrete, wer schützt mich hier eigentlich, wenn der Vater feststellt oder die Mutter, dass ich mich hier sehr deutlich gegen eine extrem rechte Ideologie positioniere. Also da verbietet eigentlich ein Einzelkampf gegen ich alleine, gegen diese Eltern, sondern Eltern müssen das Gefühl haben oder spüren, dass die gesamte Einrichtung, Träger, Geschäftsführung, alle stehen hinter dem Konzept der Einrichtung und versuchen alles, um die Mitarbeitenden zu schützen. Und mit extrem rechteren Eltern würde ich auch tatsächlich versuchen, Vereinbarungen zu treffen. Also auch im Sinne von, wir wollen alle beide was Gutes für ihr Kind. Sie aus ihrer Sicht und ich aus meiner Sicht. Und ich fände es sehr schade, wenn aufgrund dieses Konfliktes diese Erziehungspartnerschaft zu Ende gehen würde. Ich wünsche mir, dass sie das Kind zunächst mal auch ein Stück weit aus ihrer Ideologie heraushalten und wir ihrem Kind hier ermöglichen, einen relativ konfliktfreien, also ohne Loyalitätskonflikte zwischen ihnen und uns, einen relativ konfliktfreien Aufenthalt hier auch zu ermöglichen, weil ihr Interesse ist es ja genauso, dass ihr Kind eine gute Bildung hier auch genießt und in dieser Gesellschaft auch sich weiterentwickeln will, gute Startchancen braucht. So.
Ja, das heißt, ich setze so eine Art Vertrag auf mit den Eltern.
Ja, ich mache eine Vereinbarung. Vertrag, ja.
Ja.
Gut, wie man das auch immer nennt. Nee, aber nee, warum nicht?
Etwas, was beide Seiten unterschreiben und auch wirklich sagen, wir verhalten uns in Zukunft jetzt auf diese Art und Weise und versuchen eben so das Kind zu entlasten.
Richtig.
Ist das der Trick?
Für das Kind.
Genau, das ist der Trick, oder?
Es ist nicht nur der Trick, sondern es ist auch, klar, ich weiß, was Sie meinen, es ist auch das, warum ja Eltern und Fachkräfte zusammenkommen, nämlich um zum Wohle des Kindes zu arbeiten. Das ist ja die gemeinsame Arbeitsbasis. Also hier geht es gar nicht so sehr um eine Gesinnungskontrolle, sondern es geht darum, was tun beide Teile dafür Gutes? Also was machen beide Teile, was können beide Teile, also Eltern, Fachkräfte tun, damit das Kind sich gut entwickelt?
Ja.
Das ist letztendlich ja die Basis, die gemeinsame.
Ja.
Und wenn ich sage, ihr Kind nimmt Schaden, wenn sie ihm Dinge verbieten, also ihm auch verbieten, einen Rock anzuziehen, weil sie gerne aus ihrem Jungen einen kleinen Soldaten machen möchten, ne, und kein Mädchen, dann ist das nicht unser Konzept, sondern das ist das, was ihr Junge gerade braucht, wo er sich mit ausprobieren möchte und wo er sich auch selber entscheiden darf, wo will er sich jetzt hier hin entwickeln oder woran orientiert er sich. Das ist jetzt die Kernaufgabe der Fachkräfte, hier durchaus anwaltlich für die Kinder auch zu stehen und für ihre Bedürfnisse. Und gleichzeitig, klingt sehr schwierig, die Aufgabe, ist auch ein Dilemma, gleichzeitig auch Eltern in ihrer Rolle als Eltern anzuerkennen.
Mhm.
Weil auch das Kind nimmt Schaden, wenn ich Eltern ausgrenze. Das ist auch geht auch nicht. Ne? Es braucht schon eine minimale, also braucht eine Kooperation, wo Eltern auch erstmal als Eltern eine Anerkennung finden.
Mhm.
Aber ihre extrem rechten Äußerungen tatsächlich auch delegitimiert werden. Das heißt, sie dürfen auch nicht, das ist zumindest meine Meinung, auch die Meinung vieler anderer Einrichtungen, nicht mit extrem rechten Botschaften auf ihrer Kleidung in der Einrichtung erscheinen.
Wir hatten es auch schon, Kinder tragen das ja trotzdem manchmal mit in die Kita. Also es gibt dann vielleicht ein Kind, das alles Mögliche ausprobiert, sei es jetzt die soziale Geschlechterrolle oder ein Kind, das mit einer Migrationsgeschichte kommt, mit einer anderen Religion, mit einer Behinderung. Es gibt ja wahnsinnig viel Vielfalt. Und wenn dann ja das passiert, was Sie geschildert haben, ein anderes Kind sagt, nein, mit dem spiele ich nicht oder der ist ein schlechter Mensch oder irgendetwas Abwertendes über diese Vielfalt letztendlich. Wie kann ich dann damit umgehen? Wenn ich vielleicht sogar weiß, ich habe da solche Eltern, vielleicht haben wir auch schon Vereinbarungen getroffen, aber trotzdem kommt es ja dann zu diesen Situationen im Kita-Alltag. Was mache ich dann?
Grundsätzlich muss auf beide Kinder geguckt werden, also auf das diskriminierte Kind und auf das Kind, was diskriminiert. Beide dürfen ihr Recht auf Bildung nicht verlieren, also müssen weiterhin ihr Recht auf Bildung genießen dürfen. Auch das Kind, was diskriminiert, es darf sich nicht, auch wenn es sich so abwehrend und abwertend Kindern gegenüber verhält, darf nicht in eine Außenseiterposition geraten, was tatsächlich auch mal passieren kann, wenn Kinder sehr stark von ihren Eltern immer wieder auch angefeuert werden, bestimmte Regeln nicht einzuhalten oder bestimmte Kinder auch, na klar, kannst du die auch bedrohen, das ist ja auch, die gehören ja hier auch gar nicht rein in diese Gesellschaft, ne? Also auch bestimmtes gewaltförmiges Verhalten durchaus billigen. Dann geht es um die Kinder, die diskriminiert werden. Die brauchen den Schutz. Die müssen empowered werden, sich auch gegenüber diesen Kindern, also auch sich wehren zu können. Und auch tatsächlich braucht es hier eine Richtigstellung. Es ist nicht in Ordnung, dass dich Matthias hier so beleidigt hat aufgrund deiner braunen Haut, sag ich jetzt mal. Dann kann ich klären, dass die Worte von Matthias falsch sind. Du bist aber als Person richtig. Diese Differenzierung auch nochmal klarzustellen und auch die Würde des Kindes, was ja vielleicht auch nicht schon öfter auch diskriminiert worden ist aufgrund äußerer Merkmale, das auch nochmal richtig zu stellen und da einzuschreiten.
Und natürlich, das ist dann wieder das Thema der Folge über Rassismus in der Kita gewesen, es braucht auch ein Personal, was sensibel dafür überhaupt ist und diese Diskriminierung überhaupt mitbekommt und merkt, es war jetzt eine diskriminierende Aussage überhaupt. Manchmal ist es ja eher fein und nicht so plump, sondern ne, diese kleinen Nadelstiche, wie es immer so schön heißt.
Genau, und die Tendenz vielleicht auch ein bisschen zu verharmlosen, dass es unter Kindern ja ist. So schlimm können Kinder ja auch noch gar nicht sein.
Mhm.
Das stimmt nicht. Auch Kinder haben ein Hierarchiewissen und wissen ihre Spielinteressen auch mit dem Verweis auf persönliche Merkmale, wie das Kinderwelten ja auch analysiert hat, durchzusetzen oder auch damit zu begründen.
Ja. Was ich auf jeden Fall mitnehme, es ist eigentlich egal, ob wir von Fachkräften sprechen, von Eltern oder von Kindern, die rechtsextreme Dinge sagen oder sich ja auf irgendeine Verhaltensweise ihre Gesinnung zur Schau tragen. Wegschauen ist so ziemlich die schlechteste Reaktion, oder?
Ja, ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, es ist verpflichtend. Also wenn ich erlebe, dass Kinder diskriminiert werden oder Eltern, dann bin ich verpflichtet, in die Situation einzugreifen. Es gibt ein Diskriminierungsverbot, das steht in den Kinderrechten. Das ist gültig. Also die Kinderrechte haben ja im Grunde genommen denselben Wert, die gleiche Gültigkeit wie das SGB VIII. Aber die Kinderrechte formulieren diesen Anspruch auf Nichtdiskriminierung ganz besonders deutlich, ne, und listen auch die Merkmale auf. Es gibt Schutzmerkmale, es ist nicht willkürlich. Ne, da ist das Alter drin, da ist eine Behinderung, eine geschlechtliche Identität oder eine sexuelle Vielfalt, Herkunft, Religion, all diese Schutzmerkmale, die werden nicht nur in den Kinderrechten geschützt, sondern auch sind eben auch rechtsstaatliche Prinzipien, die von allerhöchster Stelle die Grundlage der sozialen Arbeit oder aber auch der frühkindlichen Bildung ist.
Das heißt, es geht nicht darum, dass ich empfindlich bin, sondern es geht um echte Rechte, die schwarz auf weiß festgelegt sind.
Ja, und im besten Falle ist die persönliche Haltung, passt in die professionelle Rolle. Mhm. Was nützt mir das, wenn ich, sage ich jetzt mal wieder als extrem rechte Person, so tue, als ob ich hier diesen Grundlagen, diesen demokratischen entspreche, aber eigentlich genau das Gegenteil von dem vertrete, nämlich die Ungleichheit, ne, und die Ausgrenzung. Also es braucht beides. Es braucht eine persönliche Haltung, die kann aber nie losgelöst sein von fachlichen Grundlagen. Und es gibt also eine klare Erwartung an eine professionelle Rolle, die ist definiert. Und die muss steht die in engem Verhältnis zu einem demokratischen Weltbild als Privatperson. Mhm. Aber es muss aufgeglichen werden miteinander oder braucht beides.
Frau Prausner, vielen, vielen Dank für diese vielen Anregungen und auch für Ihre Arbeit auf diesem Gebiet. Die ist ja sicherlich auch nicht immer so einfach, kann ich mir vorstellen.
Ja, aber es ist schön. Ich habe es ja meistens mit Fachkräften zu tun, die sich auf den Weg machen und die da ihre Praxis überprüfen und die auch Unterstützung suchen, was ja auch hochverantwortlich ist, gegenüber der eigenen Arbeit, sich von außen auch Unterstützung zu holen. Also absolut ein Zeichen von Stärke.
Das finde ich auch ein sehr gutes Schlusswort. Sich auf den Weg machen ist immer auch ein wichtiger erster Schritt.
Genau. Ja, vielen Dank auch Ihnen.
Dann auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Die Infos zu Frau Prausner findet ihr wie immer in den Shownotes und da gibt es alle Infos auch zu diesem Podcast. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und wenn ihr diesen Podcast mögt, dann gebt ihm gern ein Sternchen oder eine nette Bewertung, je nachdem, wo ihr ihn hört. Das hilft nämlich anderen dabei, ihn zu finden. Die Konzipierung dieser Folge liegt bei Milena Kulig von der Koordinierungsstelle Demokratie und Vielfalt in der Kindertagesbetreuung. Die Produktion bei ASK Berlin. Demokratie und Vielfalt, alle inklusive der Kita-Podcast, ist eine Podcast-Reihe des Projekts Demokratie und Vielfalt in der Kindertagesbetreuung. Das Vorhaben ist ein gemeinsames Projekt der 6 Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege. Und diese sind die Arbeiterwohlfahrt-Bundesverband, der Paritätische Gesamtverband in Kooperation mit seinem Berliner Landesverband und dem Bundesverband für Kindertagespflege, die Diakonie Deutschland, die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, das Deutsche Rote Kreuz und der Deutsche Caritasverband, vertreten durch den KTK-Bundesverband. Das Projekt wird im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben von 2020 bis 2024 gefördert. Ich bin Katrin Rönicke, bis zum nächsten Mal.